Bayern-Fans. Herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des Gegen den Strom Podcasts. Zweite Saison geschafft. Und die Bundesliga-Saison 2025-26 kommt zum Ende. Weder für uns noch für die Kölner, die wir heute zu Gast haben, geht's tabellarisch noch groß um irgendwas. Also die großen Fragen sind durch. Beziehungsweise in der Bundesliga sind es die, wer noch in welchen europäischen Wettbewerb kommt und natürlich, wer sich den Relegationsplatz sichert. Und hier drücken wir natürlich logischerweise explizit dem FC St. Pauli die Daumen. Und ja, vielleicht schaffen es die Hamburger, Hamburgerinnen entgegen des Ergebnistrends doch noch den Rettungsanker auswerfen zu können. Nicht mehr gerettet hat uns leider der späte Ausgleich von Harry Kane. Dementsprechend sitzen der Jackel und ich heute hier ein bisschen weniger euphorisch als letzte Woche. Servus Jackel, ich freue mich natürlich trotzdem sehr, heute mit dir aufnehmen zu dürfen.
Giorno, Patti, ja, so ist man mit dem Fußball, gell? Ich bin echt wirklich traurig, dass es wieder nicht klappt hat mit der Champions-League-Finale. Das schlägt schon auch einfach auf die Stimmung. Trotzdem, glaube ich, kann man auch hier an der Stelle mal Danke sagen, auch für das große Feedback von letzter Woche, also was uns vor allem zur letzten Ausgabe erreicht hat. Das hat schon auch nochmal motiviert, diese Folge ohne Euphorie gut durchzubringen.
Absolut. So oft wurde ich noch auf keine andere Folge angesprochen, also.
Ist aber auch meine Top-1-Folge.
Ja.
Also finde ich für mich, für dich ja auch. Wir haben ja lange geredet. Ey, geil.
Es war halt schön. Ein paar Tage.
Ja, es war ein paar Tage schön.
Nee, also psychologisch ist es ja für die Motivation immer sehr gut, wenn man das Gefühl hat, vor so einem epischen Sieg zu stehen, ja, vor einem ganz großen Schritt zu stehen, dass wir Menschen dann ja irgendwie drauf programmiert, da wollen wir dranbleiben, weitermachen, wir fühlen uns richtig gut. Wird, glaube ich, zum Beispiel auch beim Design von Computerspielen und so ein bisschen ausgenutzt, dass du Bock hast, weiter zu zocken. Ja, da gibt's halt über unseren großen Traum vom Europapokal der Landesmeister nach da quasi so eine psychologische Logik dahinter und die ist da, glaube ich, bei dieser Ausgabe voll zum Tragen kommen und halt auch die ganzen letzten Wochen, die sich so geil angefühlt haben. Und ja, wir sind jetzt halt aber nicht beim irgendwie Computerspielen, wo man zwischenspeichern kann, falls man den Endgegner nicht im ersten Anlauf besiegt, sondern wir sind halt im Europapokal der Landesmeister gewesen und ja, da hat man halt gerade das Level Real Madrid, Paris Saint-Germain und das mögliche Finale und ja, jetzt wissen wir, nächste Saison geht's wieder von Level 1 los, da greifen wir wieder an, da gibt's im Januar vielleicht, wie heißen sie? Viking Stavanger aus Norwegen zu Hause bei 3 Grad in Nieselregeln. Und ja, klar, bei anderen Vereinen würden die Leute jetzt vielleicht ihre Oma dafür verkaufen, um mal so ein Europapokalheimspiel mitmachen zu können. Ja, da ist es dann der große Schritt, sich auf europäischer Ebene präsentieren zu dürfen. Aber ja, das hat bei uns jetzt halt nicht mehr unbedingt den Reiz des neuen und außergewöhnlichen.
Nee.
Das machen wir wieder mit und dann kommen mal wieder die großen Spiele.
Und genau so ist es.
Da kämpfen wir uns wieder durch. Und an sich steht uns ja einfach noch ein großes Spiel bevor. Also es gibt da erstmal überhaupt gar keinen Grund, irgendwie so den Kopf jetzt nicht in den Sand zu stecken, weil man in einem Halbfinale ausgeschieden ist, aber so um irgendwie Triebsal zu blasen. Also klar, vielleicht für manche der DFB-Pokal diese Saison jetzt vielleicht auch ein bisschen wie ein Trostpreis, aber trotzdem können wir da als Kurve ja eigentlich nochmal einen ganz großen Schritt machen, ja. Also das DFB-Pokalfinale, das hat in der öffentlichen Wahrnehmung, also zumindest in meinen Augen, in den letzten Jahren ja extrem an Prestige gewonnen. Und wir als Kurve haben uns in der Zeit auch weiterentwickelt und ich sag mal, seit unserer letzten Evolutionsstufe, die wir da bewältigt haben, hatten wir eigentlich gar nicht mehr die Chance, so ein Pokalfinale zu spielen. Also es war unser letztes mit Zuschauern, war ja vor Corona. Und jetzt haben wir eine Mannschaft, einen Trainer, der uns mal wieder nach Berlin geführt hat. Und ja, in die Mannschaft haben wir vollstes Vertrauen. Aber wir Fans, wir müssen ja auch noch zeigen, ob wir Berlin können, ja? Also, dass wir den großen Schritt gehen können für unsere Spieler, da eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen, dass wir damit jetzt 20.000 Bayern-Fans in der Kurve auch das hinkriegen, was andere Kurven in den letzten Jahren geschafft haben, die uns gegenüber vielleicht auch den Vorteil hatten, dass sie eben kurz vor dem epischen Sieg standen, den wir jetzt gerade erwähnt haben. Und ja, dass wir auch dann quasi jetzt einmal mit einer Kurve wieder Cannstatter Kurve gut mithalten und die überflügeln können, obwohl die, wie gesagt, halt diesen kleinen Vorteil haben und wir den kleinen Nachteil, großer Favorit zu sein. Aber ja, das zeigt ja umso mehr, es gibt überhaupt keinen Grund zu verzagen, sondern wir haben als Kurve nächste Woche eine Aufgabe vor der Brust, auf die wir uns echt freuen können. Und ja, ich hab Bock. Wie geht's dir denn, Jackel, mit dem Pokalfinale? Trostpreis oder eher Kirsche auf der Sahne zum Saisonabschluss?
Absolut gleich wie dir. Also ich finde, wenn man ganz ehrlich ist, ich bin richtig heiß drauf und das sollte auch jeder Bayern-Fan um uns rund sein, denn ich meine, es ist halt trotzdem immer noch Pokalfinale und wir waren, wie du auch schon gesagt hast, lange nicht mehr dort und auch mit Stuttgart ist eben einfach so ein interessanter Gegner. Ja, keine Ahnung, dem was halt auch vielleicht wegen dem, was in jüngster Vergangenheit so passiert ist, gerne mal auf den Rängen und auch am Rasen zeigen wollen, wer halt die Nummer 1 ist und wenigstens dann in Deutschland.
Ja, genau. Ein Wermutstropfen hat das Pokalfinale allerdings, finde ich. Ich finde die Preise mehr als unverschämt.
Brutal.
Ja, also es gibt die 45-Euro-Karten, wo man mit viel Augen zudrücken vielleicht noch sagen kann, okay, ist das größte Einzelspiel im deutschen Vereinsfußball. Ja, dann bezahlt man das halt so murrend und knurrend für seinen Stehplatz. Aber soweit ich gehört habe, gab es da pro Seite nur so 1500 davon in der Kategorie. Also insgesamt 3000 Karten von 75.000. Das sind 4%, wenn ich mir jetzt nicht verrechne. Und das ist natürlich lächerlich gering. Ja, also das ist ja diese Feigenblatt-Kategorie Fans First bei der FIFA in den USA, ja, wo man so ein paar Brotkrumen für die normalen Leute hinschmeißt. Dann wird es halt kartenpreistechnisch schon unverschämt. Hast du die gerade jetzt im Kopf oder hast du was da, Jacke? Weil
tatsächlich, ich habe die noch recherchiert. Also, weil es geht los, dass man so Kategorie Fan, es fängt eben, wie du auch meintest, die Fans First mit 45 Euro an. Dann geht es aber los, Kategorie 3, eingeschränkte Sicht, 75 Euro. Hoch zur normalen Kategorie 3, 80 Euro. Bei Kategorie 2 mit eingeschränkter Sicht 140. Dann zahlst du 150 für ohne eingeschränkte Sicht. Und die Kategorie 1 kostet halt echt mit eingeschränkter Sicht 185 Euro und Normalpreis Kategorie 1 195 Euro. Und das ist einfach so krass. Also man muss ja auch dazu sagen, dass die Kategorie 3, die 80 Euro, also dieser Sprung von Kategorie Fan auf Kategorie 3, was ja im Endeffekt der gleiche Block ist, also du hast ja fast die gleichen Gegebenheiten, nur nicht so nah am Spielfeld dran, wenn man jetzt nur auf die Aufteilung geht, die es ja gemacht wurde. Und dass ich dafür fast 40 Euro mehr zahle, das kann mir doch keiner erklären. Und das in dem Pokalfinale.
Ich bin vor allem entzückt, dass es Kategorie 2 und Kategorie 1 mit quasi eingeschränkter Sicht gibt.
Und zahlst trotzdem das Geld, gell?
140 Euro für... Also der wird nicht wirklich sichtbehindert. Der wird nicht wirklich sichtbehindert sein, aber für... Ja, also komplett gesponnen.
Ja, voll. Also ich weiß nicht, wie das passiert ist, wann das passiert ist. Ich bin aber auch so ehrlich, ich weiß nicht mehr ganz die Preise vor allem so beim letzten Pokalfinale 2019. Natürlich war das auch Fans First. Ich kann es aber nicht abschätzen. Also ich weiß das gerade nicht mehr.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es sogar noch mal billiger wurde. Ich glaube, dass wir irgendwann auch mal 60 Euro Karten hatten.
Und das hatte ich nämlich auch im Kopf. Aber ich glaube, es geht schon viel mehr um die Staffelung dann rundum. Also, weil ich glaube, 60 Euro in der Fans First, ich kann mich erinnern, ich glaube, das hatte ich auch. Das war, glaube ich, das letzte Finale. Mhm. Aber es sind ja vor allem die Schritte, die es dann drüber rausmacht.
Ja, also 60 Euro für die billigste Karte ist natürlich eine Katastrophe, ne? Ja. Aber ja, klar, diese Sprünge. Und ich finde halt auch, also dann zahlst du ja nochmal 10 Euro Versand obendrauf.
Ja, genau, ja, voll.
Wenn du jetzt nur eine Karte hättest, klar macht man da irgendwie eine Sammelbestellung. Und finde ich für einen Verband, der in den letzten Jahren so versucht hat, wieder fannäher zu werden, in Teilen bestimmt auch gar nicht so schlechte Schritte gemacht hat, da finde ich das jetzt wieder definitiv einen Schritt in die falsche Richtung, beziehungsweise ich kenne ja die Preise der letzten Jahre nicht, die werden nicht viel besser gewesen sein, aber die sind einfach fanfeindlich, diese Preise. Also
voll, Familie.
Genau, also gerade als DFB sollte ich doch ein bisschen auch dran denken, dass Vater, Sohn, Mutter und Tochter auch solche Spiele wahrnehmen wollen. Ja, also gerade wenn es jetzt vielleicht auch mal, sag mal, Vereine, für die das nichts Alltägliches ist, dahin schaffen, wo das quasi ein generationenübergreifendes Ereignis ist.
Ja.
Aber der DFB, muss ich sagen, wann war das? Letzte Woche, diese Woche, weiß gar nicht mehr.
Letzte Woche war schon.
Letzte Woche, ja, also der hat eh recht seltsame Anwandlungen. Also heimlich, still und leise hat der DFB nämlich anfangs des Jahres Veränderungen an seinen Statuten vorgenommen. Und ja, das wurde dann jetzt erst vor kurzem oder quasi gerade eben durch einen Artikel in der Süddeutschen so einer breiteren Öffentlichkeit gewahr, ging auch an mir und irgendwie allen, die ich kenne, total vorbei. Und zwar geht es um das Thema Verbandsstrafen. sag ich mal, mehr oder weniger, da die FIFA letzten Mai ein neues Disziplinarreglement mit Strafen von ganz schön viel Geld bis zu 5 Millionen Euro verabschiedet, das vom DFB zum 1. Januar übernommen worden ist. Vordergründig geht es da, sag ich mal, um rassistische Äußerungen, die unterbunden werden sollen. Ja, was zwar meiner Meinung nach sinnlos ist, weil das eigentliche Problem geht es ja nicht an, aber es klingt ja zumindest mal noch nett.
Ja.
Und wenn man sich diese neue Regelung aber mal genauer anschaut, findet man zwei Stellen, die schon, sehr stutzig machen müssen und wo man sich ernsthaft fragen kann, ob da nicht doch auch eine andere Intention dahinter steht. Also, worum geht's? In der Verfahrensordnung des DFB, klingt schon furchtbar, klingt schon langweilig, wird definiert, wann ein Spieler, Funktionär oder auch ein Verein für das Fehlverhalten seiner Fans bestraft werden kann. Ja, also im Endeffekt, wann greift die Sportgerichtsbarkeit ein und gibt eine Strafe raus. Und bis vor kurzem war das zum Beispiel der Fall, wenn die Menschenwürde einer Person oder einer Gruppe von Personen durch herabwürdigende, diskriminierende oder verunglimpfende Äußerungen oder Handlungen in Bezug auf Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Religion, Behinderung, Alter, geschlechtliche oder sexuelle Identität verletzt wird oder sich die Fans auf andere Weise rassistisch und oder menschenverachtend verhalten. Großer Schmarrn, aber so weit, so gut.
Ja.
Und jetzt wurde dieser Abschnitt zum Jahresanfang aber nochmal ergänzt. Und in Zukunft sollen auch verunglimpfende politische oder sonstige Anschauungen bestraft werden können. Keine Ahnung, was sonstige Anschauungen sein sollen. Für mich klingt es total kryptisch. Und ich glaube, wahrscheinlich weiß man auch beim DFB gar nicht so genau, was da alles drunter fallen soll. Aber genau das ist natürlich auch das Problem, weil bei entsprechender Auslegung kann Anschauung ja so gut wie alles bedeuten. Also wenn ich CB auf ein Spruchband schreibe oder auf meinen Doppelhalter Fußballmafia DFB, was wir auf UEFA-Ebene regelmäßig haben, UEFA-Mafia, oder vielleicht will ich auch nur ihr macht unseren Sport kaputt singe.
Das ist eine Anschauung.
Ist zumindest eine Anschauung und unterstellt dem DFB, er wird den Fußball zerstören, wenn wieder mal der VAR eingreift. Also ist irgendwo schon auch eine verunglimpfende Anschauung des Verbandes, weil das Sportgericht könnte ja auch sagen, nee, natürlich will der, also es ist ja auch eine Lüge, dass der DFB den Sport zerstören will. Also quasi. Ne?
Ja.
Ja, wir haben da so ein bisschen ein, ich würde es jetzt mal so ein Alignment-Problem nennen, weil ich kein Jurist bin. Also es ist ein Begriff, der kommt so aus der KI-Entwicklung, KI-Forschung, wo man im Endeffekt soll die KI machen, was der Mensch will und nicht noch was darüber hinaus machen oder was ganz anderes machen, was der Mensch nicht will. Und wenn wir das mal überprüfen, also die Regel, die soll ja angeblich Rassismus bekämpfen, tut sie ohnehin nicht, aber weil dem andere Mechanismen zugrunde liegen, aber ich würde zustimmen, dass schon die alte Regel dafür gesorgt hat, dass die Vereine ein großes Interesse haben, dass weniger Rassismus in den Stadien sichtbar ist, weil sie keine Strafe zahlen wollen.
100 pro, ja.
Könnte man jetzt sagen, Ziel der FIFA, Ziel des DFB, damit erreicht. Alles gut, keine Neuerung notwendig, es ist quasi aligned, ja. Regel macht das, was sie soll. Und die Frage ist, warum es dann diesen Zusatz noch braucht. Also gibt es jetzt plötzlich noch, soll die Regel noch was weiteres machen, ja? Das uns jetzt aber vorenthalten wird, was da der Sinn und Zweck sein soll. Deshalb liegt die Vermutung nahe, weil da gibt es auch noch eine zweite Stelle in diesen Verfahrensordnungen, die geändert wurde und die nochmal deutlich zeigt, ja, dass man damit vielleicht schon einen Hebel schafft, um Meinungsäußerungen aus den Kurven in Zukunft noch besser durch die Sportgerichtsbarkeit sanktionieren zu können. Es steht nämlich auch geschrieben, richtet sich das Vergehen gegen Spieler, Schiedsrichter und Trainer, andere Funktionsträger eines Vereins oder eine andere Person, die während eines Spiels eine offizielle Funktion ausübt, kann eben eine Höchststrafe von bis zu 5 Millionen Euro verhängt werden.
Ja, okay.
Spieler, Schiri, Trainer, kenne ich, ist mir klar. Bei Funktionsträgern und anderen Personen in offizieller Funktion oder andere eine offizielle Funktion ausübende, da bin ich mir jetzt irgendwie schon nicht mehr so sicher, wer da alles drunter fällt. Wer wird dir denn so einfallen, Jackel?
Naja, jetzt wenn man mal ganz ehrlich ist, so vor allem auch aus unserer Vergangenheit, fällt mir natürlich gleich einer ein, so ein Dietmar Hopp, der vielleicht gerade Vereinsamt begleitet oder halt auch der Präsident vom DFB, von der UEFA, von der FIFA. Keine Ahnung, auch vielleicht der Spielerbeobachter von der UEFA, ein Vereinspräsident, keine Ahnung. Also da muss man sich schon fragen, was wäre denn, wenn wir jetzt ein Spruchband hochhalten, dass zum Beispiel auch Nasser Khelaifi Schiedsrichter besticht und dann durch seinen Einfluss halt in den vielen Ämtern das sportliche Geschehen halt auch in der französischen Liga beeinflusst oder manipuliert.
Ja, sei ein ganz gutes Beispiel, ne? Weil der hat ja viele Ämter inne. Also der ist
allerdings ein bisschen ein Interessenskonflikt.
Ja, aber der sitzt zumindest immer in irgendeiner eigentlich offiziellen Funktion oder als Funktionsträger in jedem Stadion. Und okay, jetzt zu sagen, er besticht die Schiris und manipuliert die Ligen, ist jetzt eine scharfe Kritik. Mhm. Kann man vermutlich schon sagen, okay, das ist ja Korruption, wenn man jemand besticht, kann man schon sagen, das ist wahrscheinlich ein verunglimpfender Vorwurf. Aber ich würde mal sagen, für ein Fußballstadion, hey, ja, ist das jetzt nichts. Also A, weil es stimmt. B,
ja, genau.
B, ist es jetzt vom Wortlaut her nichts Skandalöses.
Ja, weil es im Rahmen ist, genau, voll. Ja. Also man kann den Typen einfach was vorwerfen.
Aber richtig teuer könnte es ja für einen Verein trotzdem werden, weil wir hatten es ja gerade schon, die Höchststrafe ist jetzt erhöht worden und die war vorher 150.000 Euro und ist jetzt 5 Millionen.
Stell dir das einmal, was ist denn das auch für ein Sprung? Also mit der Inflation hat das wenig zu tun, glaube ich, oder?
Das ist, selbst wenn für mich der Sprit teurer wird, sind auch ein bisschen andere Dimensionen. Und ja, also wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, diese Erhöhung, diese Ergänzung mit den sonstigen Anschauungen bei der DFB, bei der FIFA steht übrigens sogar explizit sonstige Meinungen, dann diese explizite Aufzählung von Funktionsträgern, wie gesagt, die Erhöhung der Strafen, also sorry, da drängt sich schon der Verdacht auf, dass man hier vielleicht auch zentrale Figuren, die den Fußball übernehmen wollen, die im Fußball ihre eigenen Interessen stärker geltend machen wollen, die im Fußball sich wichtig machen wollen, die den Fußball vielleicht auch marktkonformer machen wollen, dass man die nochmal stärker vor Fankritik schützt und Fankritik irgendwie leichter verfolgbar macht. Und klar, hier jetzt diese Summen, das überlegt man sich als Fan vielleicht dann doch zweimal, ob man eine scharf formulierte Kritik bringt, weil ja, viele Vereine sind jetzt eigentlich so gut bei Kasse und ja, dass jetzt gerade diese mächtigen Player, die da, sag ich mal, vielleicht eher auch mal in den Fokus der Fans rücken, Einfluss auf Verbandsstrukturen und die Sportgerichtsbarkeit haben können, das würde ich jetzt mal nicht ausschließen, wenn man sich die Fußballlandschaft so anschaut. Und ja, dann im vorauseilenden Gehorsam, um Schaden vom Verein abzuwenden, ja, wird dann Kritik und Meinung auf Spruchbändern vielleicht nicht mehr geäußert und Missstände nicht mehr angesprochen.
Ja, voll. Und vielleicht geht's aber da einfach ein bisschen so um die Angst zum private Existenz, weil theoretisch gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass ein Verein dann die Strafen auf die Fans umwälzt, auf zivilen Weg. Also genau, dass die Fans dann zahlen müssen. Und ich meine, wir reden ja hier von Summen, die vielleicht in so einem Fußballgeschäft ganz normal oder üblich sind. Ja, für uns Normalbürger, von welchen Summen reden wir hier? Also das ist ja der Mensch, der kann nie wieder, der ist nie wieder geschäftsfähig. Und also keine Ahnung.
Ja, also was das Verbandsgericht da festlegt, orientiert sich ja nicht dran, was wir
irgendwie. Ja, was aber normaler verdienen so. Also das ist voll. Das.
Aber ist ja auch quasi irre, dass dann quasi jetzt hier, um so, sag ich mal, prominente Menschen nochmal extra zu schützen, so eine Art Sonderrecht geschaffen wird. Also gegen ist ja nicht so, dass die schutzlos sind, weil gegen Beleidigung könnten die sich ja wie du und ich übrigens auch und jeder andere und jede andere auch vor einem normalen Gericht wären. Ja, also hat der Dietmar Hopp ja auch gemacht, hat uns ordentlich Kohle gekostet. Und wir und viele andere, wir kritisieren diese Paralleljustiz der Verbände, die es da ja gibt, also bei Spruchbändern, aber natürlich prominenter jetzt auch nochmal bei Pyrotechnik, die kritisieren wir ja schon lange. Und im Rahmen dieser Änderung jetzt, da hat jetzt die Süddeutsche Zeitung auch den Herrn Achim Späth zitiert. Der Herr Achim Späth ist Richter am Oberlandesgericht in Baden-Württemberg, war über 10 Jahre Vorsitzender beim DFB-Bundesgericht. Also man muss jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass der einen starken Bias in unsere Richtung hat.
Nee, der hört sich nicht danach an.
Genau. Und jedenfalls hat der gesagt, dass die Fußballverbände natürlich ihre Autonomie brauchen und auch so eine eigene, ja, ich sag mal, Rechtsprechung, um den Spielbetrieb regeln zu können. Aber je weiter sich die Regelungen von diesem Kernbereich des Sports entfernen, also gelbe Karte, rote Karte, Sperre, umso stärker wird es eben mit staatlichem Recht mehr oder weniger kollidieren und dann der Kontrolle und Begrenzung durch allgemeingültige Gesetze und Richtlinien unterfallen. Und für den Herrn Späth betrifft es eben auch gerade dieses Spannungsfeld zwischen, ja, ich nenne es jetzt mal, herabwürdigenden Äußerungen und Meinungsfreiheit. Und dazu schreibt er dann, wer soll vor wem geschützt werden? etwa Infantino, Trump oder arabische Geldgeber? Was ist ZB herabwürdigend bezüglich dem Vermögen dieser Personen? Das sollen staatliche Gerichte unter Abwägung der in den meisten Ländern garantierten Meinungsfreiheit mit der Autonomie des Sports nicht beanstanden? Für mich als langjährigen staatlichen Richter ist das Aussehen Autokratien und Diktaturen nicht vorstellbar.
Klare Meinung eigentlich.
Wenn das ein ehemaliger DFB-Richter sagt, dann finde ich es aber trotzdem umso krasser, dass der DFB diese FIFA-Vorgabe zwar leicht abgewandelt, aber trotzdem so ähnlich und komplett ohne öffentliche Diskussion beziehungsweise sogar in einer Präsidiumssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit übernommen hat.
Grobe.
Eine Passage, bei der man sich schon fragen kann, ob sie so mit einem in unserem Land geltenden Grundrecht überhaupt komplett vereinbar ist. Und das sieht man meiner Meinung nach, jetzt glaube ich noch nicht mal, dass der DFB ist so krass gegen Meinungsfreiheit, aber der DFB hat sich auf jeden Fall krass eingeschissen, dass die Fankurven ihm diese Neuerung oder diese Ergänzung dieses Paragraphen um die Ohren hauen. Und dass sie dabei sicher auf eine breite Öffentlichkeit zählen können, weil die Meinungsfreiheit bei uns halt zu Recht ein hohes Gut ist und aktuell ja ohnehin viel diskutiert wird. Und dass der DFB sich dann irgendwie gegenüber einem Infantino und so nicht traut hinzustellen und sagen, hey, wir glauben, das ist nicht ganz konform mit den Regeln in unserem Land, mit den Gesetzen in unserem Land. Ja, die Leute dürfen ihre Meinung und dürfen auch scharf ihre Meinung sagen im Stadion. Ja, also wie gesagt, insgesamt, ich will es jetzt nicht allein dem DFB unterstellen, aber dass man da im Großen und Ganzen, ja, wenn man da nicht irgendwie mit einem Plan verfolgt, ist doch einfach die Frage, wieso man überhaupt so weitreichend das von der FIFA übernimmt. Also Anpassungen haben sie ohnehin am Text vorgenommen und irgendwie, ja, man ist doch irgendwie ein Schelm, wenn man Böses dabei denkt. So, ja, DFB-Rant Ende. Auf ein sünftiges DFB-Pokalfinale. Prost!
Bis dahin dauert es zwar noch ein bisschen, weil jetzt gehen wir erstmal nochmal in den Rückblick rein. Aber ja, wir schauen, was da noch kommt. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal in das Heimspiel vor dem Paris-Heimspiel. Tut weniger weh, ist einfach ein klassisches Lückenfüllerspiel gewesen. Ich meine, die Meisterschaft war im Sock und ja, den Kopf hat man ja sowieso nur bei dem Spiel 4 Tage später gegen Paris. Und das ist ja auch komplett normal und das tat aber auch der Stimmung, finde ich, gar keinen Abbruch, dass es so ein Lückenfüller-Spiel war. Ich denke, die Kurve sah das Spiel dann einfach lockerer, was ja einfach auch so eine Laune fördern kann. Und der frühe Rückstand hat jetzt ebenfalls nicht unbedingt die Stimmung beeinträchtigt. Wir wissen ja bereits auch, dass wir Spiele drehen können. Das hat man ja in den letzten Wochen ja zu Genüge gesehen, dass wir das drauf haben. Und mir bleibt ein Lied auf jeden Fall im Kopf von dem Spieltag. Das war das Wir gewinnen sowieso.
Auf Rivers of Babylon.
Ja, genau. Da konnte ich schon gut schmunzeln, weil, ja, gut, auch wenn es diesmal nicht ganz gereicht hat, ein 3-3 gegen Heidenheim ist zwar jetzt keine Glanzleistung, zumal wir es ja unseren Freunden und Freundinnen vom FC St. Pauli nicht unbedingt leichter gemacht haben mit dem Ergebnis. Trotzdem war das Ganze für mich vom Gefühl her ein richtig cooler Spieltag. Oft sind es ja auch genau die Spiele, die dann eher so, man geht schon mit dem Kopf ein bisschen rein, ja, es könnte zäh werden, langweilig, träge. Das Gefühl hatte ich dieses Mal einfach gar nicht. Und ich weiß nicht, wie ging es dir da dabei?
Ja, nee, also das Spiel hat Spaß gemacht. Also die 19 Minuten in der Kurve, ich hatte vor und nach dem Spiel kleine Kinder um mich rum. Ja, die quasi auch mal ihr erstes Mal oder zweites Mal Stadion mitgemacht haben und denen es gut gefallen hat. Und dann hat es mir auch gut gefallen und war ein entspannter Tag.
Ja.
Man muss sagen, wenn man sich die Leistung der Heidenheimer und was die abgerufen haben anschaut,
ja,
dass wir da in der 99. quasi noch den Ausgleich schießen. Vielleicht ein bisschen glücklich, aber okay, wir nehmen es gerne mit.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich ja. Also es war ja natürlich auch geil, dass wir da wieder jetzt nicht verlieren und irgendwie noch den Punkt mitnehmen. Nee, ganz cool eigentlich. Kurvengeschehen. Zu Spielbeginn gab es ein größeres Spruchband anlässlich des Aktionsspieltages der Fans in Deutschland. Wortlaut war, wir lassen uns nicht spalten, Innenminister, Feinde der Fankultur. Das ist ein Thema, was wir in dem Podcast oft genug schon besprochen haben und ich glaube noch viel öfter gesagt haben, dass wir es bereits sehr oft besprochen haben. Aber es bleibt leider ein lässiges und einfach auch ein sehr ernstes Thema für uns alle.
Genau, also es ist ja jetzt quasi im Juni dann auch soweit, also sind dann erstmal 3-4 Wochen vor oder 3 Wochen vorher keine Spiele. Naja.
Ja, natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo die Öffentlichkeit wahrscheinlich auch nicht so einen Blick drauf hat und auch wir müssen halt schauen, dass wir davon jetzt nicht, wir dürfen nicht locker lassen.
Ja, die Sportöffentlichkeit wird halt auch in die USA schauen.
Genau.
Da müssen wir trotzdem wachsam bleiben, gibt ja auch andere Wege.
Yes. Und zudem hatten wir noch eine groß angelegte Aktion zugunsten der DKMS, die vor dem Spiel durchgeführt wurde. Eine richtig coole Aktion. Ja, die rettet halt auch Leben und wir haben dadurch schon den einen oder anderen potenziellen neuen Spender erreicht. Und ja, auch ein paar Euros konnten wir sammeln. Richtig cool. Danke an jeden, der sich da beteiligt hat und im Stadion war. Gerne sowas wieder.
Genau, also ich kenne allein beim Fußball 4 Leute, die schon gespendet haben.
Tatsächlich, ja. Ja, ich kenne auch sehr jung, also jüngste Vergangenheit kenne ich auch noch einen, ja.
Lohnt sich irgendwie, sich zu registrieren.
Tut auch gar nicht weh dann am Schluss. Und man rettet Leben. Obwohl ein bisschen tut's weh, gell.
Ich hab's noch nicht gemacht.
Ich auch nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, ein Spruchband, was ich jetzt noch schnell erwähnen muss, weil wir es gezeigt haben, das war, dass wir am Mittwoch bitte dann alle in Rot zur Einstimmung für den Finaleinzug, bitte alle Rot im Stadion auftauchen gegen Paris. Ich meine, da hat ja auch der Verein, Kompanie, alle haben ja jetzt wirklich an einem Strang zusammen aufgerufen. Ich habe es jetzt nur schon mal erwähnt und ich glaube, dass ich den Spielbericht gegen Heidenheim jetzt gar nicht so künstlich in die Länge ziehen muss, denn auch wenn ich ihn da ganz cool empfunden habe, können wir langsam zu dem Spielbericht gehen, der einfach am meisten schmerzt. Das ist der Paris-Bericht und klar, wir sind halt mit einer Niederlage aus dem Hinspiel raus. Wir hatten aber so ein krasses Momentum. Wir waren komplett on fire, dieses Scheiß-Finale zu erreichen und dachten uns halt, was kann uns eigentlich noch in die Quere kommen? Also bei dieser Mentalität von dieser Mannschaft so, man hat so gespürt, die haben so viel Feuer, zumindest nach dem Schlusspfiff in Paris. Aber ja, es kam uns was in die Quere und das war vielleicht eben auch genau diese Mentalität der Mannschaft, die es ja vielleicht am Schluss ausgemacht hat. Denn es ist ja komplett richtig, dass man diesen Schiri wirklich alles wünscht und Dinge, die, wenn man es ausspricht, wahrscheinlich strafrechtlich relevant wären. Aber am Ende war es leider auch der Spirit irgendwie, der gefehlt hat auf dem Platz, den wir alle gespürt haben, die letzten Wochen davor, die Euphorie, das große Drumherum und das völlig in Rausch zu spielen auf dem Platz, die Aufholjagden, den Kampf für das große Finale. Und leider war das halt jetzt nicht alles so da, wie man es vielleicht genau bei diesem Spiel gebraucht hätte. Und natürlich darf man halt nicht vergessen, dass wir heute schon wieder in der dritten Minute so ein Dreckstor fangen. So, ja, es ist halt jetzt auch einfach anders gegen Madrid. Da war es halt dann auch klar, okay, jetzt brauchen wir 2 Tore, um überhaupt in die Verlängerung zu gehen. Und dafür ist halt einfach viel zu wenig passiert auf dem Rasen. 1-2 Chancen waren natürlich da, aber die Pariser hatten die ja natürlich auch. Und vollkommen logisch, finde auch ich, wir hätten einfach so einen scheiß Elfer für das beschissene Handspiel bekommen müssen. War halt nicht so. Das ist scheiße. Aber wenn ich mich jetzt... Auch wenn ich mich jetzt nicht so sehr über die Handspiele aufregen wollte, merke ich halt schon, was das schon wieder in mir hochkocht, weil verdammte Scheiße, wenn ich 140 Regeln für Handspiele brauche, aber dann halt jedes Mal wieder sehr subjektiv entscheiden muss, ob es eins war oder nicht und jedes Mal wieder muss man die 140 Regeln anders interpretieren, der VAR checkt es, manchmal pfeift es, manchmal checken sie es gar nicht, weil es sowieso klar, weil es eine Regelauslegung ist, ich check's nicht mehr und ich glaube, da bin ich nicht allein, weil es ganz viele nicht checken und eine vergleichbare Situation gab es ja auch im Hinspiel mit Alphonso Davies, so, ich, keine Ahnung, sowas macht einfach so krass wütend, weil es fühlt sich halt natürlich noch viel ungerechter an, aber wenn man jetzt ganz ehrlich bleibt, so, mei, es hat halt einfach auch eben an den Kampfgeist gefehlt von der Mannschaft.
Ja. Kampfgeist würde ich jetzt nicht so sagen, aber du triffst schon irgendwo. Also wenn man sich das Spiel mal anschaut, dann macht Paris das halt auch einfach clever.
Ja, natürlich.
Die haben auch eine krasse Qualität auf dem Feld und wir hatten halt auch nicht einfach unseren allerbesten Tag erwischt. Ne? Was also so, wenn du uns die Außenstürmer angeschaut hast, die Woche vorher, was da noch mühelos gelungen ist.
Ey, ja, hat es nicht funktioniert dann.
Ja, da war diesmal der Ball halt nicht ganz so gut am Fuß und da hat die letzte Körpertäuschung halt nicht ganz so perfekt gesessen wie im Prinzenpark. Und da musst du halt so ehrlich sein, in 7 oder 8 von 10 Fällen, da reicht's dann an dem Tag gegen PSG halt nicht. Und dann kommt halt dieser Schiri dazu und der macht PSG dann an dem Tag unbesiegbar. Das sind ja nicht nur diese 2, 3 ganz eklatanten Sachen, die man quasi auch aus der Kurve sofort gesehen hat, da waren ja einfach nochmal 10 Situationen, die eigentlich für uns laufen müssen und dann anders gegeben werden. Und da hat halt ein komplettes Schiedsrichterteam einfach komplett versagt. Aus welchem Grund die jetzt versagt haben, I don't know.
Ja.
Aber wie gesagt, also Paris war an dem Tag sehr, sehr schwer schlagbar und durch den Schiri unbesiegbar. Ja.
Also gebe ich dir recht. Ich meine, klar, auch Harry Kane haben die perfekt aus dem Spiel genommen. So, keine Ahnung, haben wir gar nicht gesehen. er wurde halt einfach nicht wirklich gefährlich, auch wenn es das 1-1 dann noch war von ihm. Es ist natürlich einfach irgendwie, ja, wie sage ich das, einfach schade. So, und du hast schon recht, auch so mehr Fehlentscheidungen noch. Das war auch am nächsten Tag, ich konnte mein Social Media nicht öffnen, weil natürlich jeder zweite Post waren irgendwie Videos aus diesem Spiel, was die Schiedsrichter da verpfiffen haben. Aber gut, ich meine, so ist es halt jetzt leider. Gönnen tue ich es den Pariser natürlich keineswegs, dass die jetzt schon wieder im Champions-League-Finale stehen oder das dann auch vielleicht noch gewinnen. Auch finde ich nicht, dass das die beste Mannschaft Europas ist. Am Schluss fragt mich aber eh keiner nach meiner Meinung. Ja, ich glaube, es wäre einfach richtig wichtig für uns alle gewesen, endlich wieder oder vor allem für die meisten endlich mal in so einem Finale zu stehen. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Ich meine, Pompo, da kann ich mich noch erinnern, er hatte vor Ausscheiden in Madrid vor 2 Jahren, meinte er mal so, dass man erst groß verlieren muss, um dann noch stärker zurückzukommen und das Ding zu holen. Da stimme ich ihm schon zu, aber jetzt muss es halt dann nächstes Jahr wirklich klappen. So auf, ich glaube, jeder hat den gleichen Gedanken, okay, dann nächstes Jahr. Und ich meine so, wir können schon irgendwie positiv bleiben und sagen, dafür fahren wir halt trotzdem mit 2 Titeln nach Hause aus dieser Saison so. Das ist, ja, wir können eigentlich richtig froh sein. Es war eine krasse Saison bisher so. Es war eine geile Saison mit so brutalen Fußballspielen in der Champions League. Hat uns, glaube ich, jetzt wirklich die letzten 2 Runden haben uns alle Nerven geraubt. Wir haben ja auch die letzte Folge so viel darüber berichtet, was das eigentlich ja mit uns emotional gemacht hat und so. Ja, Mann, wir können echt eigentlich auch stolz sein, bei diesen Spielen dabei gewesen zu sein.
Voll übelstes Privileg. Ich weiß nicht, ich habe euch gleich letzte Woche schon mal gesagt. Und jetzt, klar, die Champions League Saison, Zypern war doch ein geiler Auftakt. Wann waren wir schon mal in Zypern? Dann, okay, die nächsten Spiele vielleicht nicht so geil, aber auch das Gruppenspiel in Paris war doch
ein krasses Fußballspiel auch.
War doch ein geiles Ding und alles in der K.O.-Runde, wow, ja. What a journey. Also so, was eine Reise.
Voll.
Hier Bergamo, war Mannschaft und Kurve geil, Madrid. Ja, wie gesagt, war für mich jetzt auch der erste wirklich, wirkliche Sieg nach 90 Minuten dort.
Ja.
Ja, über letzte Woche, da haben wir genug erzählt, ne?
Ja, voll.
Ja, da war dann irgendwie so, ja, dann waren wir raus, ist natürlich auch die Luft aus, dann fragst du dich natürlich schon, was mache ich jetzt in Wolfsburg am Kanal, ne, plötzlich. Und dann, gut, da kann man sagen, die Hauptmotivation, die Leute da vor dem Spiel hatten, war es vielleicht einfach noch so, dass wir auch unseren Anteil leisten, dass Wolfsburg runtergeht. Ja, also da hatten wir vor dem Spiel schon die ersten Bayern ist Meister, Wolfsburg ist scheiße Gesänge aus dem Gästeblock gehört. Und ja, klar, also St. Pauli ist darauf angewiesen oder war darauf angewiesen, dass wir das gewinnen. Andererseits, Wolfsburg steht halt leider sinnbildlich für vieles, was die Bundesliga unattraktiv macht.
Ja.
Also so aus meiner Sicht, ich bezeichne mich jetzt mal als Match-Going-Fan. Es ist und bleibt halt ein unattraktives Auswärtsspiel. Der Gästeblock ist nicht geil. Die Einlasskontrolle, naja, da hört man regelmäßig Schlechtes und
sieht man auch.
Genau. Also erlebt man dann ja selbst, dass die definitiv eher zur nervigeren Sorte gehören. Diese Saison auch schon mehrere Szenen dort Probleme gehabt, also auch mit den Bullen teilweise. Und ja, dann ist das Heimpublikum halt auch eher typisches Publikum. Ne?
Ja.
Also so, also ja, gibt da sicher auch ein paar hundert Leute, die sich da für ihren lokalen Verein über alles einsetzen und sie dem sicher eine saustarke Bindung haben. Hat man jetzt auch mit dieser Geschichte, allein mit dem Wappen.
Voll.
Mir war das nicht gewahr, dass das jetzt zum ersten Mal da bei uns quasi wieder das Offizielle.
Überhaupt nicht, ne. Aber du hast es schon gemerkt, wie die Leute auch reagiert haben drauf, so. Also vor allem aus der Kurve, das war eine Angelegenheit.
Ja, genau. Also die haben, wie gesagt, ich habe das nicht mitbekommen gehabt und die haben da ja eigentlich, dachte ich, das ist so ein jahrelanger Kampf gegen Windmühlen, aber haben dann jetzt ihr altes Vereinswappen zurückbekommen. Und da gab es ja auch so ein Video auf dem Insta-Channel der Bundesliga, ja, wo man also sieht, wie die Leute reagieren drauf, als das Wappen da wieder, ich weiß nicht, enthüllt wird oder wie soll man sagen. Und boah, ja, das sieht man schon, da scheint viel Herzblut da reingeflossen zu sein. Und muss ich vielleicht auch zugeben, dass ich da die Bedeutung des Vereins für die Leute in der Region und seine Verwurzelung auch ja, ein bisschen unterschätzt habe. Aber gut, die sind ja auch schon lange genug in der Bundesliga.
Ja, krass, wie lang eigentlich?
So, ich habe mir das nämlich einmal rausgesucht. Aha. Und zwar sind die jetzt der Verein mit der viertlängsten Ligenzugehörigkeit und unterbrochen aktuell. Also klar, der HSV war irgendwann mal länger drin, aber also ja, die jetzt gerade am längsten ohne Abstieg sind, also das sind die auf Platz 4, ich glaube mit 29 Jahren, das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben.
Aha.
Und ist natürlich auch irgendwie ein Zeichen dafür, wie viel Traditionsvereine es in den letzten beiden Jahrzehnten mal düster erwischt hat.
Ja.
Sicher auch aufgrund von Missmanagement. Gleichzeitig ist aber halt auch ein hartes Indiz dafür, ja, was eine Umgehung von 50+1 für einen Wettbewerbsvorteil sein kann. Ja, das ist halt, dass man eher mal absteigt, wenn man nicht einen finanzkräftigen Konzern im Rücken hat, der mal Fehlausgaben ausgleicht. Ja, oder der bei Spielerverpflichtungen nochmal zuschießen kann. Ja, das ist natürlich auch was Wolfsburg, abgesehen davon, dass es halt so die typische graue Maus ohne besonderes Flair ist, auch unattraktiv macht, ne, dass sie einfach mit durch die VW-Unterstützung, durch das Umgehen von 50+1 natürlich irgendwo ein rotes Tuch für viele sind. In dem Zusammenhang dann vielleicht auch ernüchternd auf Platz 5 der längsten Ligenzugehörigkeit. Es teilt sich ein wirklicher deutscher Traditionsverein Borussia Mönchengladbach dann mit der TSG Hoppenheim.
Wow, super, okay, alles klar. Bei denen haben wir ja auch schon die letzten Jahre darüber gesprochen, wie schön das wäre. Und die wollen jetzt auch ein paar Mal schon, zumindest Mitte der Saison, knapp vom Abstieg. Es wäre einfach Zeit. Ah ja, jetzt wieder anders leider.
Ja, jetzt geht's die Saison für die in die andere Richtung.
Ja.
Ja. Und ja, klar, also wenn wir schon nach Niedersachsen müssen, dann bitte einfach zu Hannover 96.
Ja, hey, boah, so wichtig. Das wäre so schön.
Aber viel, viel schon geredet für das Spiel, das jetzt sportlich natürlich für uns nicht so bedeutsam war. Aber ich zeige trotzdem noch was, weil ich zweimal lachen musste. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ja, dass es nach dem Paris-Spiel halt für den ein oder andere Bayern-Fan auch ein Bewältigungsspiel war. Mein ehemaliger Mitbewohner hat in Wolfsburg am Einlass vor ein paar Jahren auf die Frage vom Ordner, ob er Alkohol getrunken hat, mal mit den Worten geantwortet: Natürlich, Mann, wir sind in scheiß Wolfsburg, Mann. Und zumindest ein Bayern-Fan scheint es ihm heute gleich getan zu haben, denn wie ich mich hinterm Block unterhalten habe, kam jemand vorbei und hat meine Gesprächspartnerin unbekannterweise und völlig random nach dem aktuellen Spielstand gefragt. Die Uhr hat er 18.20 Uhr angezeigt. Es waren dementsprechend noch ein paar Minuten bis zum Anpfiff.
18.30 Uhr Spielbeginn, sagen wir jetzt lieber nochmal dazu.
Ja, Abfahrt. Also ich denke, man hat es dann auch an der Liedauswahl wieder gemerkt, dass eben ein Unterschied zwischen Champions League Halbfinale und Auslaufen in der Bundesliga gibt. Ja. So, ja, gleich irgendwie die erste Viertelstunde recht mit lockeren Melodien, mit Spaß rein, auf geht's hier roten, stolz unserer Stadt auf.
Wonderful Days, ja.
Und dann hier die Kurve, die treibt dich voran, macht deinen Gegner platt auf einen Alpenflug.
Ja.
Es war halt einfach locker.
War ja voll okay, voll gut eigentlich. Also ich fand, Liedauswahl war perfekt.
Muss sagen, für die Mannschaft war es derweil nicht so locker. Also die Wolfsburger, nee. Die haben sich also jetzt nicht als potenzieller Absteiger präsentiert. Und ja, also ich finde, unser Sieg war jetzt auch nach der ersten Hälfte, darf man den nicht als Selbstverständlichkeit sehen. Nee. Da hatten die ja einiges an Chancen rausgespielt und aber auch liegen lassen. Ja, wir hatten hier irgendwie hier Tom Bischoff, Lattentreffer und Harry Kane, erster verschossener Elfmeter in der Bundesliga.
Oh.
Ja, Wolfsburger Führung wäre trotzdem nicht unverdient gewesen, trotz unserer guten Chancen. Hat uns jetzt im Gästeblock so semi-tangiert. Ja, irgendwie so, da war dann Telling Him Goodbye nochmal so mit nach ein paar Durchgängen mit Gutfahrt und weiß gar nicht, ob das sogar zu dem Lattenkracher parallel war. Und dann mich sehr gefreut, oh du wunderschöner FCB, du sollst ewig deutscher Meister sein, lange nicht gesungen, sehr, sehr alte Melodie. Und dann auch so, keine Ahnung, Schalwedeln hinsetzen. In der zweiten Hälfte ging es gerade so weiter, Living on a Prayer. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, war lang. Und klar, und dann so zum Schluss nochmal Umbrella und passend für die Stadionverbotler das Lied, ja, das in Bergamo schon so richtig gerockt hat, mit hier, sie nehmen unseren Freundinnen ihre Freiheit.
Magst du mir das sagen, welches Lied das ist?
Das ist ein bisschen schwierig. Ja, also sind da auch im Oberrang bei den jüngeren Fans, da sind die Hüllen gefallen, ne? Da war dann, es war jetzt nicht unbedingt OKF-Wetter, aber man hat gesehen, die hatten sichtbar Spaß und dann hat ja auch das Ergebnis auf dem Feld zumindest in die richtige Richtung gedeutet irgendwann, ja. Das Tor, ja. 3 Tage vorher wäre halt ein Meter drüber geflogen.
Ja.
So ist es manchmal beim Fußball.
So ist es.
Und dafür geht der Ball von den anderen an den Pfosten. Auch der hätte für die geile Vorarbeit allein gegen 4 Leute irgendwie schon verdient gehabt, dass er reingeht, aber okay, wir sind froh, dass es nicht ist. Schützenhilfe für St. Pauli war es am Ende dann auch nicht wirklich. Also da hätten wir noch mal mehr Tore gebraucht.
Yes, yes, yes.
Aber war wichtig zu gewinnen und mehr kann man auch nicht verlangen. Und eigentlich wäre es dann vorbei. Aber Wolfsburg, ich möchte sagen, es hat ja, ist ja fast schon mittlerweile eine etablierte Sitte in der Fanszene des FC Bayern. Jackel, ich weiß nicht, ob du daneben gestanden bist. Ich habe da gerade was im Bus verräumt. Willst du deine Eindrücke von draußen schildern?
Ja, da draußen war es blissblash. I was taking a bath. Also ich weiß nicht, was sich die Leute da immer bewegt, in die ekelhafte Pfütze da zu springen. Aber und dann komplett durchnässtet dann ein Bus irgendwie auch schon heimzufahren. Aber ganz ehrlich, wenn es Spaß macht, herzlichen Glückwunsch. Die Leute haben sich in den Kanal versenkt.
Ist ja passend. Wir gehen jetzt in die Sommerzeit. Da ist die Zeit, wo man ja vielleicht nicht unbedingt an einen Kanal fährt, aber sich an die Seen im Umland flackt oder an die Isar. Und wenn das Wetter vielleicht mal nicht so passt oder für die Fahrradfahrt zur Isar oder für die S-Bahnfahrt raus, ich hätte noch einen Podcast-Tipp. Ist schon nicht mehr ganz aktuell, aber ich bin erst vor kurzem auf einer Autofahrt dazu gekommen, es anzuhören und finde, es lohnt sich ungemein. Wir haben ja schon mal den Rasenfunk von Max Jakob Ost erwähnt und der hat so ein Sonderformat, Tribünengespräch, bei dem es immer um Fußballthemen abseits des Platzes geht. Und Ende März kam da eine Ausgabe raus mit dem Titel »Wie Investoren den Fußball umbauen«. Und das ist hier durchaus ein Thema, das uns hier auch immer mal wieder begegnet, das wir immer mal wieder streifen. Und er unterhält sich da mit zwei Journalisten vom Manager-Magazin und der Kapital. Also vielleicht zwei Menschen, die in wirtschaftlichen Fragen etwas kompetenter sind als wir beide. Und die da sicherlich auch nochmal eine andere Perspektive drauf haben. Und ich kann ich, wie gesagt, uneingeschränkt empfehlen, weil es ist sehr hintergründig und trotzdem, obwohl es ein nicht so einfaches Thema ist, auch unglaublich unterhaltsam. Also geht gleich fast 2 Stunden, aber also muss man vielleicht auf 2-3 Mal hören, aber eigentlich ganz geil. Hört's euch an. Und ein anderer Tipp, diesmal für die Freunde des Bewegtbildes, ist die Serie Inside Football. Ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Da geht es um Themen, die wir ja hier im Podcast jetzt auch immer mal wieder ansprechen. Ja, also gerade Investoren, was bringt Multi-Club-Ownership mit sich? Auch interessant, so wie ist der Transfermarkt gestrickt? Und ja, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues gelernt, weil mich mit den Themen ja doch auch schon ein bisschen mehr beschäftigt habe, aber gibt schon interessante Fallbeispiele und ist halt einfach auch echt schön aufgearbeitet, gute Interviews. Und ja, falls ihr vielleicht in Urlaub fahrt oder fliegt und entweder für die Anreise, wenn ihr nicht selber fahren müsst oder wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, dann ist es auf jeden Fall gut investierte Zeit. Und ansonsten, ja, verabschieden wir uns eigentlich für diese Saison jetzt, ne?
Yes, das ist vorbei.
Ja, okay. dann sage ich natürlich danke, Jackel. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke auch an dich.
Ja, danke an euch alle fürs Zuhören und wir sehen uns dann klar nochmal gegen Köln, wenn ihr es vorher hört. Ansonsten alle in Rot in Berlin. Wir feiern da nach 7 Jahren wieder mal zusammen den Gewinn des DFB-Pokals und legen als Kurve einfach einen geilen Auftritt hin, machen uns einen schönen Saisonabschluss und ja, bis nächste Woche.
Alles das, was Patti sagt. Bis nächste Woche in Berlin. Ciao.
Ciao, ciao.